Hallo.
Schönen guten Tag wünsche ich dir. Hallo.
Bevor wir zu den Themen kommen, muss ich dir etwas sagen. Ich habe vorhin geduscht. Und mir ist in der.
Verrückt. Ist denn, der Witz muss jetzt sein, ist denn die Woche schon rum?
Nein. Aber ich habe gedacht, du darfst weiter gerne Nazis verharmlosen, weil das machen alle um uns herum momentan auch. Und zwar immens.
Ja, das stimmt.
Habe ich so gedacht. Und da war der Boris wieder Trendsetter.
Ja, absolut. Da war ich wieder ein vorne. Da war ich 2 Flaschen kühne Senf vorne, sozusagen.
Ja.
So.
Ah.
Du warst duschen, also auf jeden Fall, das war schon mal gut. Hast du denn mit deinen Haaren, hast du geföhnt und gelegt?
Ja, ich habe die geföhnt und die haben jetzt auch dem geneigten Zuschauer, das war ja interessant, wie die das alle verfolgt haben und dass das in Silber war und so violett. Aber jetzt ist es die Haarfarbe, die ich haben will. Ich möchte einen, ja, was ist das? Eisgrau haben. Und das ist es
Dass du
jetzt.
in die Teile des Barts übergeht, sozusagen.
Genau. Und ich habe neulich meiner Frau vorgeschlagen, ob sie nicht mal meinen Bart schwarz färben möchte. Und dann hat sie entsetzt aufgeschrien und hat gesagt, bitte nicht.
Nein, vor allem, dann musst du danach ja die Haare auch schwarz färben. Und dann siehst du wirklich aus wie, sag mal, Rex Gildo in seiner schlimmsten Phase.
Rex Gildo ist mal besoffen aufgetreten, das werde ich nie vergessen, in der Wandelhalle. Und
Im
Eva,
Hamburger Hauptbahnhof.
ja, und
Okay.
zwar, da gab es doch früher diese Sendung, das, ich glaube, die Sendung, das wurde früher, das im Bahnhof. Bevor das mit dem roten Sofa war, war das aus dem Bahnhof, aus der Wandelhalle oben, wo das Schweinske ist. Ist das da noch? Da war vorher das Studio drin und aus dem Laden haben die das übertragen. Und ich bin da mal gewesen in einer Sendung, zugeschminkt mit Pappwimpern und so, weil da ein Beitrag über das Pulverfass war. Und dann hat Eva Hermanns gesagt, und was ist das da? Und der Chef vom Pulverfass, Heinz Theo, der konnte immer nicht so mit Presse, der hat dann gesagt, ja, das ist unsere Nina Hagen, nicht? Ja, und dann hat Rex Gildo ist dann durch die Wandelhalle gelaufen und hat zum Playback gesungen. Und
Okay.
diese Eva her, und der war, na, das ist ein bisschen gelallt hat er und so die Stimme ist so gekippt.
Ja.
Dann hat die Eva Hermanns tatsächlich dem gefragt, die schlimmste Frage, die man Rex Gildo stellen konnte.
Sind Sie homosexuell?
Nein, sind die Haare echt? Weil
Ja.
die Frisur, die der hatte, die Frisur hieß, ich bin eine Perücke. Und die Eva Hermanns hat gesagt, sind die Haare echt? Und dann
Ja.
war er auf einen Schlag nüchtern und hat gesagt, aber natürlich, ich bin sehr stolz auf meine Haare, das sind meine
Ja.
Haare. Und das waren sie nicht, die kamen nämlich nach Feierabend in den Koffer, so.
Dann sind wir schon direkt, bevor wir zu dem ganz neuen Format hier innerhalb unseres Formats kommen, sind wir ja schon direkt bei dem letzten Sterncover. Wir können nicht dran vorbei, wir müssen kurz drüber reden. Das müssen wir kurz machen. Ich habe ja da mich
Ja.
wirklich bemüht, einen vernünftigen Text zuzuschreiben. Also 3 Wochen nachdem eine Bewegung ohne Basis, nämlich mit einer gelogenen Basis, die wahrscheinlich, übrigens, das ist spannend, jetzt gerade gibt es Ermittlungen, und zwar interne Ermittlungen, weil anscheinend ist es so, dass das der Bundesverfassungsschutz hat dieses Treffen, dieses angebliche Deportationsgeheimtreffen abgehört und hat die Informationen korrektiv gegeben, korrektiv auch unter anderem vom Bundeskanzleramt bezahlt. Die haben ja das dann veröffentlicht auf 28 Seiten, die keine Sau gelesen hat, außer ich. Es ist wirklich so ein scheißlangweiliger Text. Es steht aber, das habe ich ja vor 2 Wochen schon gesagt, nichts drin von Deportationen all dem. Das hat ja die CDU aufgebracht. In der Recherche haben Journalisten gemacht, wer überhaupt dieses Wort Deportation, diese ganze Geschichte aufgebracht hat. Es war die CDU. Die hat das nämlich aus dem Korrektivbericht gemacht. Im Korrektivbericht steht nichts drin. Das Irre ist jetzt, dass jetzt natürlich die Frage ist, woher kommen eigentlich, wer hat eigentlich abgehört? Denn Abhören ist in Deutschland illegal. Jetzt kommt raus, das Korrektiv hat keine Informationen. Es gibt kein Bildmaterial, kein Tonmaterial, kein Wunder, weil das kommt ja vom Verfassungsschutz. Und der Verfassungsschutz darf es natürlich sagen, weil der kann nicht einfach Bürger abholen. Das ist eine Nummer. Wenn das passiert wäre in irgendeinem anderen Land, dann würde die gesamte politische Besetzung der Bundesrepublik Deutschland sofort sämtlichen Kontakt einstellen, Krieg anzetteln, sonst irgendwas, weil das Schlimmste überhaupt ist, seine Bürger in dieser Art und Weise erst auszuspionieren und dann zu denunzieren. abgesehen davon, dass bei diesem Meeting skurrile Vorträge gehalten wurden, aber auch sehr sinnvolle Vorträge, wie zum Beispiel einer zum Thema Briefwahlrecht und wie eigentlich beim Briefwahlrecht manipuliert werden kann und wie eigentlich da die gesetzliche Lage ist. So, das mal zusammengefasst. Jetzt also, 3 Wochen, nachdem Hunderttausende Deutsche gegen rechts demonstriert haben, anstatt und sie gar nicht wussten, dass es gegen rechtsextrem geht und gar nicht gegen rechts. Und übrigens ist nicht alles rechts, was rechts von der Ampel ist. Alles, das die Ampel kritisiert, ist nicht rechts, sondern das sind gerechtfertigte Kritiken einer totaler Versagerpolitik. Gut, jetzt haben wir also 3 Wochen später, hat der Stern, das ist so ein Medium, was früher mal Hitler-Tagebücher gefälscht hat oder denen aufgesessen ist und sowas alles und früher mal ganz bekannt war und heute keine Sau mehr kauft. Dieses Medium hat also ein Bild zusammen komponiert, wo vorne Helene Fischer steht und dahinter in Pfeilform verschiedene deutsche Prominente und sie haben es ganz klug gemacht. Jemand mit indischem Hintergrund, jemand mit afrikanischem Hintergrund. Dann haben sie auch Leute genommen, die ein bisschen, sag mal, einen muslimischen Hintergrund haben können, optisch. Und Atze Schröder, ein Lügner mit Perücke, der ja seine Fans gerne verklagt, wenn sie ihn fotografieren ohne Perücke. Das muss man auch mal dazu sagen. Der stand allerdings am ganz linken Rand. Da hat er sich direkt an den linken Rand gestellt auf dem Foto. So. Und dann stehen die also da und die stehen also jetzt nach 3 Wochen gemeinsam auf gegen rechts. Und das Spannende, Udo Lindenberg war übrigens auch dabei und so. Das Spannende finde ich und das Peinliche, das furchtbar peinliche, und da habe ich mir wirklich Mühe gegeben, einen vernünftigen Text zu schreiben. Das Peinlichste ist, dass das so eine Form von Demonstration ist, wo du nicht kein Gesicht zeigen musst, weil das Thema ist längst durch. Das machen schon alle. Jetzt kommen die hinterher angelaufen und sagen, ah, wir sind auch dabei. So, das ist so verwerflich. Und in Wirklichkeit ist es nämlich so, und das finde ich das Allerschlimmste, diese ganze Mischpoke, die da auf dem Stern war, verkaufen Tickets zu horrenden Preisen. Keiner von denen hat seine Ticketpreise gesenkt. Keiner. Das sind die zehnfachen Eintrittspreise, die du nimmst. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken, hauen sie die raus, ja? Und immer in den großen Hallen und sowas alles. Keiner hat seine Preise reduziert dafür, dass die Ampel unser ganzen Portemonnaies und unser Leben ruiniert hat, dass alles immer teurer wird, dass die Energie nicht mehr zu bezahlen ist, dass das Benzin nicht mehr zu bezahlen ist, alles das. Das alles ist weg. Sie sind plötzlich im Einsatz für die Ampel, für die, die ihr Volk, ihr Publikum, ihre Fans ruiniert, dafür sind die im Einsatz. Das ist so peinlich. Ich schäme mich für jeden von diesen Künstlern, die da sind. Und ich würde nie wieder, und ich muss ehrlich sagen, ich war schon bei Helene Fischer und es war eine tolle Show, ich würde nie, ever, ever wieder dahin gehen, weil das ist Verrätertum. Das ist, wie heißt das so, dieses Moralisieren, wenn die Show schon gelaufen ist und schon klar
Gratismut.
dafür ist.
Das ist Gratismut. Das ist
Das ist
richtig gratis.
Gratismut, genau.
Und das Interessante ist ja, dass genau von diesen Leuten, du erinnerst dich, vor ein paar Wochen haben wir gesprochen, als das da in Israel, in Gaza passiert ist, da haben wir gesagt, bloß, wo bleiben denn diese Stimmen,
Ja.
die sich jetzt erheben müssen und sagen müssen, wir haben einen Fehler gemacht, ne?
Ja.
Guck mal, da ist der Schöne wieder. Wo bleiben diese Stimmen? Und die haben sich gar nicht gemeldet. Hallo,
Das ist die
Hallihallo.
Mieps. Mieps heißt sie, Mieps.
Mieps, 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 wuff, wuff, wuff.
Jetzt weiß ich, was hier los ist, weil sie die ganze Zeit nagt sie nämlich an meiner Hose. Gratismut ist genau das richtige Wort dafür. Also, und ich finde es halt einfach, ich finde es, dass es keiner merkt. Das Schlimme ist das, weil wir sind doch alle gut erzogen, gut, also nein, gut, nee. Also manche von uns, einige von uns, einige Verbleibende von uns sind ja gut ausgebildet und haben irgendeine Haltung und eine Moral und haben irgendeine Vorstellung von Gerechtigkeit und so. Aber das, was da passiert, was für eine Hysterie und wie sie jetzt haben sie den Maaßen, der wird überwacht, mit
Der
welchen aus
jetzt
welchen
auch, ja.
Gründen. Da stehst du da und denkst, also ganz ehrlich, wäre das, wenn das in einem anderen Land passiert, in irgendeinem afrikanischen Bananenstaat, ja, dann hätten sie drauf rumgeschlagen, hätten sämtliche sinnfreien Hilfen, die sie da hingeben, sofort gestrichen, hätten gesagt, was ist das denn? Aufschrei, das ist ja Diktatur. Ganz ehrlich, was da jetzt heute passiert ist, meine Sorge, meine ernsthafte, und das zum ersten Mal muss ich auch das richtig, ich meine es jetzt richtig ernst, ich habe wirklich die Sorge, dass die Demokratie in einer wahnwitzigen Hysterie untergeht und dass es bei uns die Demokratie nicht mehr gibt, weil die Menschen werden so knallhart ausgegrenzt. Es wird so radikal gegen Gegner ermittelt. Wenn ich mir angucke, was ich gelernt habe in der Schule über den Anfänge der Nazi-Zeit, ne, dann ist alles das, was ich jetzt da sehe, ist damals passiert und es merkt keiner. Das kann doch nicht sein.
Ja, dass all die Leute echt, vielleicht merken sie es, aber sie fühlen sich eben auf der guten Seite. Und ich meine, es ist ja so, weder du noch ich sind ja jetzt so Leute, die sagen, oh ja, es geht nur die AfD. Aber wir sagen ja eigentlich nur, was nicht geht. Und das, was momentan nicht geht, ist die Regierung. Und die AfD wird, da kriegt die Stimmen, die werden halt gewählt. Viele Leute sind der Meinung, das könnte helfen. Ich weiß das nicht, ich habe immer gesagt, das ist so eine Gurkentruppe. Ich weiß nicht, ob das helfen würde. Aber es ist halt eine demokratisch gewählte Partei und die haben sich jetzt am Arsch. Und da hätten sie alles Mögliche machen können. Und für mich ist das auch eine Kampagne, aber die Deutschen machen damit. Ich hatte neulich
Guck mal.
auch ein Gespräch, wo mir dann, und ich bin dann auch schon so, ich habe keine Lust immer zu diskutieren, aber es war so eine Nachbarin von uns, die dann gesagt hat, ja, aber das ist schon toll, dass die Leute jetzt gegen die AfD auf die Straße gehen, wo ich dann dachte, ja.
Jetzt, genau. Ich habe mir, weißt du was, ich habe mir das Elend reingetan in meiner Verzweiflung und habe die Reden im Bundestag vorgestern, war das gehört.
Ich auch.
So, hast du gehört, ne? Ganz ehrlich, das war so schlecht und so schwach. Und dann kommt Frau Weidel und Frau Weidel hat, sorry, ich wähle die ja nicht. Ja, ich wäre froh, wenn sie in der CDU wäre, dann würde ich die CDU wählen. Aber die CDU, wenn du das gehört hast, was der Merz da erzählt hat, windelweiches Gefasel. Elend, wirklich elend. Und dann kommt Frau Weidel, hält eine brillante Rede, alles auf den Punkt gebracht, gerade raus damit. Und natürlich von allen anderen geblamed und ausgelacht und dazwischen gequatscht, bis zum geht nichts mehr. Die anderen alle, inklusive, wir haben ja gar keine Opposition. Es gibt in Deutschland in der Beschreibung dessen, wie unsere Demokratie funktioniert, steht, wir brauchen eine Opposition, die gehört dazu. Wer ist denn die Opposition? Die CDU ist keine Opposition. Das sind welche, die ihre ganze Gesinnung, alles das, wofür die CDU stand, haben sie aufgegeben und haben sich irgendeinem grünen Schleim unterzogen, der alles verweichlicht und kaputt macht. Und weil sie denken, weil sie glauben, es gibt draußen den großen Shitstorm von der Bewegung, vom Volk. Das Volk scheißt auf diese Bewegung. Es gibt es nicht. Was sie aber geschafft haben ist, und da muss man sagen, Hochachtung vor der Propaganda, da haben sie in der Vergangenheit, in der west- und ostdeutschen und gesamtdeutschen Vergangenheit, haben sie ordentlich abgeguckt und gelernt. Sie haben es geschafft, in einer Art und Weise Propaganda zu machen, nur gegen ihre Gegner. Es geht nicht um bessere Menschen, es geht nicht um Deportation. Das Wort hat die CDU aufgebracht, das haben sie eigentlich gar nicht gemacht. Das ist total irre, was da passiert. Und ich bin wirklich verzweifelt als jemand, der einfach nur denkt, dass er, also halbwegs, ich bin doch gar kein Experte, ich gucke mir das nur an und ich lese und ich bin wirklich verzweifelt und es tut mir leid um meine Kinder, in was für einer Welt die aufwachen und was für Menschen die umgeben sind und wie dumm die sind. Die Interviews, die wir gemacht haben auf der Demonstration in Hamburg, da sagen Leute Sachen, du fasst dir an den Kopf. Die sind so hohl und sind dann in so einem Rausch endlich wieder was. Wir gehen raus gemeinsam. Da sagt einer, ach, das war so schön, hier bei dem herrlichen Sonnenschein unter Michel am Sonntag als Familie spazieren zu gehen. Ja, du Vollpfosten, wenn du wichsend vorm Computer sitzt und dich nicht um deine Familie kümmerst und das einzige Mal, dass hier rausgeht, ist bei einer Demonstration und dann feierst du das als tolles Erlebnis, weil du sonst nicht rausgehst mit deiner Familie, dann bist du selber schuld. Was
Schön war doch
soll das?
dieser Videoschnipsel, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den hatte Gerd Bührmann mir geschickt, wo diese Frau sagt, ich habe einen Arbeitskollegen, der kommt aus, was weiß ich, wo der herkommt, nehmen wir an, aus Syrien, das ist ein Syrer, der wählt die AfD und da kann ich nur eins sagen, dann geh mal wieder nach Hause.
Ja, ist das
Geh wieder
irre?
nach Hause, dann wollen
Genau.
wir dich als Ausländer hier nicht haben. Also die sind schon so verpeilt, dass sie die Ausländer selber rausschmeißen wollen. Die falsch wählen. Das
Aber
ist.
nur, es geht nur darum, es geht, und sie haben es geschafft, die Ampel hat es geschafft, von ihrem vollflächigen Versagen, von dem ganzen Irrsinn, von der Tatsache, gestern hat es einer von der FDP bei Lanz sogar gesagt, ne, von dem Versagen, dass sie nichts mehr unter Kontrolle haben. Der FDP-Mann hat gesagt, wir haben es nicht mehr unter Kontrolle, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Die haben es geschafft, in dem Versagen abzulenken. Vorher hat ihnen das Herr Putin abgenommen und das Klima und sonst irgendwas. Jetzt haben sie es geschafft, das Ganze gegen rechts zu machen und sozusagen die einzige verbleibende Opposition. Und ich bin kein AfD-Fan, kein Wähler, kein gar nichts, gar nichts. Und ich traue ihr auch nicht zu, dass sie das Land regieren können. Aber ich gönne ihnen das Recht, ihre Meinung zu äußern. Und das wollen sie jetzt streichen, damit nicht rauskommt, was für Vollflachpfosten sie sind. Und das ist so schlimm und das ist so bitter und das ist für die Bundesrepublik Deutschland, für die Demokratie, für das, was wir angeblich gelernt haben aus der Geschichte, ist das so dermaßen grundpeinlich, wie es peinlich eigentlich sein kann. Und jeder, der da hingeht zu einer Demo, soll sich selber in den Spiegel gucken und sagen, ich gehe deswegen dahin, weil ich gegen Rechtsextremismus bin, weil ich verhindern will, dass diese politische Situation nochmal eintritt, die wir mal hatten. Aber jeder sollte auch wissen, was Frau Merkel gesagt hat im Januar 2016, nämlich, wir müssen den Menschen sagen, es ist ein temporärer Aufenthaltsstatus und wir erwarten, dass wenn wieder Frieden in Syrien ist, wenn der IS im Irak besiegt ist, dass ihr wieder zurück in eure Heimat geht. Herr Lindner, 2017, aus dem Flüchtlingsstatus kann nicht automatisch ein dauerhafter Aufenthaltsstatus werden. Die Menschen müssen in die alte Heimat zurückkehren, sobald die Lage sich verbessert. Und zuletzt, Herr Scholz, ich kann mich nicht erinnern, im 2023, am 20.10., also gar nicht so lange her. Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Punkt. Das haben die gesagt, das ist dokumentiert, das kann man überall, das haben sie öffentlich in den Nachrichten, sogar in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten gesagt. Und jetzt sind die gleichen Sätze von einer anderen Partei ausgesprochen plötzlich schlecht, genauso wie plötzlich deren Sätze von der CDU ausgesprochen richtig sein sollen. Ich könnte mich so aufregen, wir müssen unbedingt zu unserem neuen Format kommen, sonst flippe ich noch aus.
Ja, es ist auch wirklich, es ist total hanebüchen. Die englische Presse, das finde ich ja auch. Also wie gesagt, demonstrieren gegen Rechtsextremismus, kein Problem. Aber die AfD ist in Teilen rechtsextremistisch, das mag ja vielleicht sein. Aber die müssen sie irgendwann, sie können ja auch dagegen demonstrieren, aber es ist einfach lächerlich, was sie machen. Aber ich finde, dass das Bild nach außen in die anderen Länder. Es wird ja hier so jetzt hingestellt, als würden bei uns die Nazis vor der Tür stehen und wir die Ausländer erschießen und vergasen und deportieren wollen. Was ja, so wird es ja nach außen hingestellt. Was sollen denn die anderen Länder denken? Die anderen Länder denken jetzt, oh Gott, Deutschland hat wieder ein Nazi-Problem. Das ist ja ganz furchtbar, die armen Deutschen. Aber es gibt ja auch noch Presse, die Überblick hat. Die Londoner Presse, ich weiß nicht, welche Zeitung es war, aber eine Zeitung in London hat geschrieben, auf Deutschland zu schauen, ist einem Autounfall in Zeitlupe zuzuschauen.
Ja, absolut richtig. Das ist übrigens genau das Gleiche, sagen die Amerikaner auch. Die sagen auch, auf Deutschland zu schauen ist wie einem tragischen Autounfall im Vorbeifahren in Zeitlupe zuzuschauen,
Ja.
wie er sich langsam, aber sicher in Tod verwandelt. So,
Und
das
ich
ist.
finde, dann können wir es auch wirklich abschließen, aber ich finde eben auch, ich bin auch besorgt darum, was jetzt als nächstes kommt. Weil ich sage ja schon lange, seit Corona, als Corona begonnen hat, habe ich ja schon mal erzählt im Podcast, wiederhole ich gerne, als Corona begonnen hat und Valentina zum zweiten Mal 2 Monate nicht zur Schule ging oder so, habe ich zu Valentina gesagt, die saß hinten und ich war vorne auf dem Beifahrersitz im Auto und habe ich gesagt, Valentina, präg dir das ein. Das ist so wie 1975 oder 1974 gab es eine Schneekatastrophe, da hatten wir mal eine Woche schulfrei. Das wirst du dein Leben lang nicht vergessen, dass du mal wegen der Pandemie ein paar Monate frei hast. Irgendwann wird es alles wieder so normal sein, dass das. Und es wurde nie wieder wurde irgendwas normal. Die
Nee, genau.
Grundgesetze wurden damals auch schon, da wurde immer dran gerüttelt und es wurde alles immer schlimmer. Und jetzt mit diesen Demonstrationen, bin ich ganz ehrlich, hat mich überrascht, habe ich auch nicht mitgerechnet, dass wir so ein Orchester haben, das so gleichmäßig in die Tröte bläst und all die Leute mit auf die Straße gehen. Damit habe ich nicht gerechnet.
Dann fragst du
Das
sie, sie
nächste,
wissen nichts.
na, das nächste kann nur noch eigentlich sein, Gewalt. Also jetzt Gewalt. Also das heißt, es wird dann, wenn jetzt die AfD tatsächlich gewählt wird, und dieser Spalt wird noch heftiger sein an den Kanten, und es wird dann Verletzte und Tote geben. Da kommen wir noch mal ganz kurz auf meinen gestrigen Abend. Ich war gestern in einer Mixed Show in Bremen. Da habe ich das auch wieder gemerkt. Ich hatte da schwerste Debatten. Ich war in einer Mixed Show und habe diese Mixed Show eröffnet. Also ich sollte am Anfang sein und ganz am Schluss. Das ist schon ungünstig, mich an den Anfang zu setzen, weil ich ja doch ziemlich Power habe. Das ist dann immer schwierig für Kollegen nach mir, obwohl ich sie gar nicht diskreditieren will. Die sind auch alle sehr lustig und die haben auch alle abgerollt. Aber nach so einer Krach-Else wie nach mir ist das vielleicht gar nicht so einfach. Trotzdem, deshalb hat er gesagt, wir fangen einfach mit dem mal an. Die anderen sind vielleicht nicht so laut und so, aber das ist besser, als wenn wir so leise anfangen. Wir fangen mit Krach an. Das war die Idee dahinter. Und dann bin ich da aufgetreten und ich habe, also Yvonne wirft mir vor, du hast die ganz schön hart rangenommen und so. Und ich habe das nicht. Ich bin einfach nur auf die Bühne gegangen und gesagt, wir machen hier Comedy, das ist keine Parteiveranstaltung, wir wollen euch nichts mitgeben und so und so. Und dann habe ich ein paar Gags erzählt und dann habe ich gesagt, nun gibt es ja immer wieder Leute, die wollen Lösungen, aber Lösungen habe ich nicht. Ich bin ja Comedian, ich muss mich darüber lustig machen. Und das muss auch nicht alles stimmen, was Sie hier sagen. Hauptsache es ist lustig, darum geht's. Da schreit eine Frau aus der dritten Reihe, das ist alles sexistisch und das, es sind nur die Frauen dran. Und ich habe genauso viele Witze über Männer, die wären nämlich im zweiten Teil gekommen. Das ist einfach Quatsch gewesen. Und ich habe mich da so drüber geärgert. Ich habe, natürlich hätte ich das über der Chef. Christoph, der ist mir sehr, Christopher, der ist mir sehr, ne, Christoph heißt er, der ist mir sehr wohlgesonnen. Der hat dann gesagt, ich würde das übergehen und keine Diskussion und was weiß ich und so, du hast das falsch gemacht und ich finde das nicht gut. Ich habe dann zu der gesagt, wenn Ihnen das hier nicht passt, dann ziehen Sie sich einen Arsch übers Gesicht und gucken Sie durchs Loch, dann haben Sie was zu tun, hier wird nicht rumdiskutiert. So, dann sind dann vier Leute aufgestanden, sind gegangen
Ja.
und die blieb sitzen. Ich habe meinen Auftritt um satte 10 Minuten überzogen. Statt 15 habe ich 25 Minuten gemacht, weil ich mich so geärgert habe. Ich war so in Rage. Ich kam da irgendwie nicht raus. Dann hat der Chef mich da irgendwie von der Bühne geholt. Der kam dann dazu und sagte: Mensch, unser Kay und so nahm ich dann so in den Arm. Und dann sind wir zusammen von der Bühne. Und dann die nächste Kollegin hatte es dann natürlich auch schwer, gegen diese Wand anzuspielen. Und im zweiten Teil hat er mich dann, da war ich dann am Schluss, da hat er mich dann angesagt und dann sind wieder vier Leute aufgestanden und sind gegangen, aber es waren 400 Leute da. So.
Ja.
Und dann habe ich noch mal meine Witze gemacht über Männer und habe gesagt, na schade, dass die Frau jetzt nicht mehr da ist, dann hätte sie gesehen, dass das durchaus ausgewogen ist, aber das muss es auch gar nicht sein, es soll lustig sein und das war's. Und dann habe ich am Ausgang gestanden, ach so, dann habe ich Diskussionen gehabt mit dem und ich habe dann gesagt, weil er sagte, ja, das ist ja mein Publikum und das kann man nicht machen und du musst das einfach übergehen. Da habe ich gesagt, nein, ich muss es nicht übergehen. Das ist eine Meute, eine kleine Minderheit, die dazwischen krakeelt. Ich gehe bei einer Oper gehe ich auch nicht hin und sage, der Ton, den haben sie aber schief gesungen. Das gehört sich einfach nicht. Das macht man nicht, man kann dann gehen. Und bei
Vor
mir.
allem kannst du hinterher ja erst urteilen. Ich kann nicht die Hälfte der Seiten im Buch lesen und sagen, ist alles scheiße. Ich kann sagen, das Buch, der Style gefällt mir nicht. Bitte schön, alles gut. Aber ich kann ja nicht den Inhalt kritisieren, wenn ich den Inhalt nicht kenne. Das geht nicht.
Natürlich war ich dann auch, ich war dann gehörig verletzt, weil ich dann irgendwie auch mal nicht mein Recht kriegte und war bockig. Dann, weil ich gesagt habe, ja, es ist dein Theater, alles gut. Habe ich falsch gemacht, weil es dein Theater ist, alles schön. Ja, okay, ich stehe auch hinter dir. Sag ich, wir sind da einfach verschiedener Meinung. Ihr seid der Meinung, man muss da immer den Mund zu halten. Ich bin der Meinung nicht. Ich bin der Meinung, diese Gedönstruppe hat so viel Einfluss bekommen. Ich, bei mir gibt es das nicht. Und der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt in der Mixshow war. Vielleicht hätte ich da meinen Mund halten sollen. So, und heute Morgen bin ich aber aufgewacht. Ich habe dann nämlich, als sie rausgingen, habe ich Autogramme verteilt. Und ich schwöre dir, jeder, der vergangen rausgegangen ist, die haben das ja mitgekriegt, dass ich auch ein bisschen getroffen war, sagte, sie haben Eier in der Hose, machen Sie weiter so. Was wollte die
Ja.
Alte denn? Die hat sie doch nicht alle. Also 399 Leute waren der Meinung, das war richtig, oder 390. Und ja, und heute Morgen habe ich dann gedacht, ja, man hätte anders reagieren können, aber total falsch. Es ist auch nicht so zu reagieren. Ich will das einfach nicht. Und das ist diese Art. Das ist eigentlich auch dieser, genau dasselbe, diese Stimmung, dass man andere Meinungen nicht mal mehr Witze nicht mehr abkann und meint, man muss da seinen Senf zu geben. Ich tue das nicht, ich mache das nicht. Ja.
Ja, also, und du hast tatsächlich, meine, du hast ja Routine da drin, weil das ist ja original AIDA, ne? Kay Ray tritt auf, also ich kann es ja von jedem deiner Auftritte, also es, wir haben ja die, ich glaube am Anfang, du warst schon, bevor ich da war, bist du auch schon da aufgetreten, das kann ich nicht beurteilen, aber die 11 Jahre, wo ich da war, bei jedem deiner Auftritte war es gleich. Bei jedem deiner Auftritte war das Theatrium voller als bei allen anderen. Da passen so in der Regel sag mal, so 900 oder 1000 Leute rein. Ja, auf dem Schiff sind 2400 Leute. Warte mal kurz, ich muss meinen Hut mal maßregeln. Ey, jetzt hör auf, aus. Ich beiß hier in meine Couch. So, auf jeden Fall, also war das immer bumsvoll, Riesenstimmung, alles super. Und es gab immer drei Leute, die sich irgendwie beklagt haben, die gesagt haben, der hat aber, der hat ja Muschi gesagt oder der hat so. Das gab es immer. Und es passierte immer das Gleiche. Die Feiglinge aus Rostock rufen mich deswegen an, um mir zu sagen, der Kerl hat ja wieder was Schlimmes gesagt. Ey, ruf mich an und sag mir, dass 1200 Leute gejodelt haben und einen geilen Abend gehabt haben. Und
Ja.
ruf mich an, weil drei Vollpfosten irgendwas gesagt haben. Scheiß auf die drei. Weil ich habe nämlich eins hingekriegt. Ich habe an Bord bei 2400 Leuten die Hälfte glücklich gemacht. Und wenn du zwei Shows machst, machst du alle glücklich. Und manche kommen sogar doppelt, weil sie es so geil finden. Und diese drei Menschen, denen was nicht gefällt, das sind übrigens auch die gleichen, die sagen, Essen hat mir aber auch nicht geschmeckt. Die Roulade war nicht wie bei Mutti. Und das sind die gleichen, die sagen, mein Bierglas war nicht richtig voll. Da fehlte so ein Stück im Bierglas. So, was machen Sie bei solchen Sachen? Da sagen sie auch, naja, stimmt ja nicht. Aber bei Kunst meint jeder, dass er mitreden könnte. Jeder, der meine Gitarre irgendwie richtig rumgehalten hat, meint, er ist ein Künstler und hat was zu sagen. Und das ist das Problem, dass sie alle mitreden können. Bei Kunst und Entertainment kann immer alle mitreden. Das ist ja auch so, dass hier der Präsident von AIDA, ne, der neben mir steht, als wir eine neue Show vorstellen, Mördershow, super angekommen, alles bestens, sagt er, meh, aber das Lied gefällt mir nicht. Da habe ich auch gesagt, weißt du was, ich habe es gar nicht für dich geschrieben, die Show. Das ist gar nicht für dich gemacht. Das ist für das Publikum gemacht. Und dieses Lied, was dir nicht gefällt, gefällt tausenden von anderen Menschen. Und deswegen ist es da drin. Und ich werde es bestimmt nicht rausnehmen, nur weil du denkst, dass dir das Lied nicht gefällt. Ich mache keine Shows für die Chefs. Ich mache auch kein Fernsehen für die Chefs der Senderstation oder für die Frauen von den Chefs, wie das bei ProSieben zum Beispiel war, wo sich dann die Frau oder die Freundin von dem Chef sich beschwert hat, weil ihr irgendeine Sendung nicht gefallen hat. Für die mache ich das überhaupt nicht.
Ja.
Entertainment ist was, wo man zusieht, dass man möglichst viele Menschen möglichst glücklich macht. Und wenn man erfolgreich ist, hat man gute Quoten oder hat gute Kritiken, alles das. Und du hattest immer, wenn es überhaupt, also positive Sachen werden ja selten gemeldet, aber wenn es positive Kommentare gab, stand immer dabei, ja, und die Show von Kay Ray war super. Und es gibt noch zwei, drei andere, Wayne Morris war auch so einer, der immer gute Kritiken gekriegt hat, auch um den kümmert sich auch keine Sau mehr so richtig. Und da war noch Eric Paisley dabei, auch so ein Gastkünstler, und dann gab es noch so den einen oder anderen Vortragsredner, der gut weggekommen ist. Aber es war immer in den Positiven. Und dann regst du dich auf wegen drei, weil drei irgendwas gesagt haben, ihnen gefällt das nicht, er hat Muschi gesagt, so fucking what. Aber
Ja,
das ist die Welt.
was ich natürlich toll fand, war der Chef, der hat gesagt, ja, okay, das sind wir vielleicht verschiedener Meinung, aber ich stehe ja hinter dir. Das ist ja auch schon mal
Ja,
wichtig. Er
das
hat
gut.
dann gesagt, du kannst natürlich immer bei mir arbeiten. Ich bin nicht Conny Littmann, ich würde dich nie rausschmeißen.
Ja, genau.
Ja.
So, jetzt aber.
Ja,
Jetzt auch.
ich bin gespannt.
Ich habe drei Umschläge vorbereitet. Das sind drei Umschläge. Du kannst einen von diesen dreien wählen.
Okay, ich zähle mal. V A L E N T I N A. Das ist dein linker. Nein, der andere.
Der hier.
Ja.
Okay. So, dann sage ich dir, warte mal, dann nehme ich den lege ich mal, den klemme ich mal hier rein, dass er nicht wegkommt. So, und jetzt sage ich dir, was die anderen gewesen wären, über die wir nicht sprechen. Wir sprechen nicht über das Thema Energie.
Energie. Ja.
Also Energie im Sinne von natürlich allem, was politisch ist, aber auch im Sinne von, woher man seine Energie nimmt und sowas alles, darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen leider am Freitag, am New Music Friday, auch nicht über Musik.
Ah,
Da sprechen wir leider nicht drüber.
gibt es einen, der muss ich unterbrechen, gibt es einen New Music Friday?
Ja, am Freitag kommt immer die neue Musik raus und da kann ich dir jetzt, nicht, dass ich unseren Podcast, ach, das geht ja nicht, weil es ja Zoom ist, ich könnte jetzt vorspielen, heute in meiner, also das erste Lied heute Morgen, ne, war ein Lied, was am Konzert, einem Live-Konzert vor dem Release des neuen Albums von Take That aufgenommen wurde, nämlich das alte Lied Patience, ein wunderschönes Lied.
Ja, sehr
Und das
schönes.
haben sie im Coco Club aufgenommen in London. Und da waren sogar Freunde von uns, waren da auch anwesend. Und das war, kam heute raus. Also Live Passion, das war das Erste, was ich überhaupt gehört habe. Patience, nicht Passion. Mieps, bist du verrückt geworden? Sie zerlegt jetzt gerade ein Stück Pappe, was sie, glaube ich, vom Tisch gestohlen hat. Und ich hoffe, das ist nicht irgendwas Wertvolles, eine Kreditkarte oder so. Ist egal, wir müssen den Podcast machen. Denn wir wollen jetzt ja da sprechen über das Thema.
Ich habe Angst. Vorbilder, ach, das ist aber auch schön. Auch
Oder?
so ein schönes Wort. Ich liebe ja alte Worte.
Ja.
Vorbilder.
So, sprechen wir über Vorbilder. Was sind deine Vorbilder?
Meine Vorbilder, also künstlerisch sind es ganz furchtbar viele Frauen: Stevie Nicks, Patti Smith, jeder auf ihre Art, Kate Bush natürlich, sind künstlerisch irgendwie meine Vorbilder. Von Stevie Nicks mag ich einfach den krassen Stil, den sie seit Jahren pflegt einfach, die Hülle, die sie so pflegt, diese Figur. Bei Kate Bush ist es ein bisschen der Starrsinn, den Kate Bush an den Tag legt, wenn sie über ihre, also sie ist einfach kompromisslos, wenn es um ihre Arbeit geht. Das ist das, was ich bei Kate Bush sehr mag. Und bei Patti Smith ist es das Sprengen von Konventionen, also der Punk, den sie hat. Das sind meine
Ja.
künstlerischen
Ja.
Vorbilder. Und ja, im Leben habe ich tatsächlich, also da ist, das klingt jetzt blöd, aber immer wenn ich mich jetzt aufrege, das ist mir gestern, fällt mir gerade ein, übrigens nicht gelungen, aber immer wenn ich mich über etwas ärgere oder so, und darüber nachdenke, wie man ausgeglichener ist, dann ist ein Vorbild meine Frau, weil meine Frau einfach so ein Fels in der Brandung ist. Die lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Das ist so ein bisschen mein Vorbild. Und was Leben betrifft. Und die grundsätzliche Einstellung ist tatsächlich, ja, das sind tatsächlich so alte, nicht alte weiße Männer, sondern alte weise Menschen. Das können Frauen sein oder Männer. So Menschen, die nach alten Werten leben und ja.
Ja, meine Vorbilder. Also früher war es mal Gary Grant, weil ich habe mal einen Film gesehen, Schwarz-Weiß-Film. Ich weiß gar nicht mehr, ob es tatsächlich Gary Grant war. Ich glaube ja. Da hat er einen, da hieß er, da war er, die Rolle hieß Werbefachmann. Das Werbefachmann wurde da so dargestellt. Erstens, immer geil angezogen. Zweitens, richtig geile Autos. Drittens, er konnte im Büro jeder Frau einfach auf den Hintern klapsen. Und alle haben ihn geliebt. Also er war überall der beliebteste. Und er war ständig unvorbereitet und ging in irgendwelche Meetings, wo ganz große, unglaublich wichtige Menschen und Chefs saßen und hat einfach irgendwas dahin geplappert und es kam gut an und am Ende haben sie ihn gefeiert. Für mich war das ein Vorbild für meine zukünftige Lebensführung. Ich habe immer gedacht, das will ich auch. Es gibt so ein tolles Video von so einem kleinen Jungen, der, oder ein kleines Mädchen, das ist glaube ich sogar ein kleines Mädchen, die aussieht, also sie ist 9 und hat so Rasterlocken. Ist kann man bei YouTube oder bei Instagram und sowas alles sehen. Und die kann sehr, sehr, sehr gut Gitarre spielen, Rockgitarre. Und zwar richtig gut. Richtig gut. Und da haben sie interviewt bei dem Superstar in Amerika irgendwie oder Idol in Amerika oder so. Und da hat sie erzählt, ja, ich war mit meinem Vater auf dem AC/DC-Konzert und habe das gesehen und habe Angus Young gesehen und habe zu meinem Papa gesagt, this is what I wanna do for living. Und da hat sie angefangen, Gitarre zu lernen. Jetzt ist sie, wie gesagt, 9. Sie war mit 6 auf dem Konzert. Die spielt Gitarre wie ein Gott, die spielt Purple Rain 1:1, die spielt Hotel California 1:1 das Solo, die spielt Stones Solis, die spielt alles, die ist so geil, die ist so talentiert und für sie war es einfach dieser Moment. So, und diesen Moment hatte ich in meinem Leben auch, weil ich habe dann irgendwann, erstmal war ich Werber und sowas alles, ne, dann habe ich das auch durchgezogen, habe probiert, wie Gary Grant zu leben, das hat nicht gestimmt und das hat auch nicht funktioniert und ich hatte immer diese scheiß Matten in der Hand mit Pappen drin, die ich präsentieren musste und die Kunden waren überhaupt nicht überzeugt und es war immer viel Streiterei und hin und her. Ich habe am Ende immer alles hingekriegt und am Ende haben immer alle mich geliebt, das muss man auch sagen, das habe ich irgendwie hingekriegt. Ich habe aber keinen Frauen auf den Hintern geklatscht, das hat man schon damals nicht mehr gemacht. Und ja, das war aber dann mein Leben. Und dann bin ich in diese Fernsehbranche reingekommen und habe einen Freund kennengelernt und der hat ein tolles Drehbuch geschrieben. Und jetzt ging es darum, Mensch, das ist lustig gewesen, das Drehbuch. Wie kriegen wir das zum Film? Und da habe ich einfach geguckt, wer ist der erfolgreichste deutsche Filmproduzent? Das war so ein Typ, der hieß Horst Wendland.
Na
Der war
ja.
in Berlin und der hat alle Otto-Filme gemacht, der hat die Winnetou-Filme früher alle gemacht und
Ja.
so. Und Edgar Wallace-Filme hat er gedreht.
Ach, die
Das
hat
war
er
eine.
auch gemacht.
Ja. Das war, also da war ein richtig, muss man richtig sagen, das ist richtig, 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 so ein alter, großer Herr. So, und dann bin ich nach Berlin gefahren, habe mir seine Adresse, das konnte man früher noch im Telefonbuch gucken, Adresse geholt und bin da hingefahren. Hab da geklingelt mit dem Drehbuch in der Hand. Und dann bin ich da rein, habe gesagt, ja, guten Tag, ich möchte gerne Herrn Wendland sprechen. Dann haben sie mich angeguckt, haben gesagt, ja, nee, ist klar, wer sind Sie denn? Ja, mein Name ist Boris Brandt und ich habe hier ein Drehbuch dabei, super Drehbuch und so. Und sie sagen, wissen Sie, das Drehbuch können Sie hier lassen, wir melden uns bei Ihnen. Ich sage, nee, nee, der Horst Wendland, ja, das ist für mich ein Vorbild, das ist doch ein super Typ, der alles erreicht hat und das wollen wir auch. Wir haben hier ein Buch und das ist wirklich gut und ich würde mich ja nicht, ich komme aus Hamburg hier extra hergefahren, auf eigenes Risiko und so weiter, komm, also ich möchte es ihm gerne geben. Dann höre ich von hinten so eine verrauchte Stimme. Lass ihn reinkommen. Dann durfte ich zu Horst reinkommen. Horst saß da mit den Füßen auf dem Tisch und hat gerade seine Fingernägel geschnitten mit so einem Nagelknipser und die Nägel flogen im hohen Bogen
Ja.
in Richtung da, wo ich saß. Da hat er gesagt, was willst du? Und dann habe ich gesagt, ich habe hier ein ganz tolles Drehbuch, ist echt super und ich bin extra von Hamburg hier nach Berlin und irgendwie sind sie auch mein Vorbild und so viele erfolgreiche Filme gemacht und so und das hat ihm irgendwie gefallen. Dann hat er die Zigarre angezündet und hat gesagt, ich lese das. Ich lese das, ich melde mich. Lass die Nummer da. Ja, dann bin ich raus und war total angefixt und fand das auch irgendwie geil, wie der sich findet, wie im Film. Das war so wie Hollywood. Und dann hat der tatsächlich 2 Tage später angerufen und hat gesagt zu mir, komm mal Berlin, wir machen das. Wir machen das Ding. So. Dann bin ich nach Berlin gefahren wieder. Dann hat der Horst gesagt, das ist total toll, das machen wir. Und hat dann dafür gesorgt, dass ein Hamburger Produzent, hat von ihm sozusagen den Auftrag weitergeben an einen Hamburger Produzenten, und der sollte das dann umsetzen. Und der Deal war, also ich habe dann gesagt, wie viel Geld willst du haben? Ich gesagt, ja, Geld ist nicht so wichtig. Jeden Tag wollen mein Freund und ich dabei sein beim Dreh. Wir wollen lernen, wie das Handwerk funktioniert. Das fand er geil. Ja, dann war der erste Drehtag in Xanten auf einer Müllkippe, und dann standen da Menschen, deren Rollen wir nie geschrieben haben, auf einer Location, die wir nie geschrieben haben, und haben Sätze gesagt, die wir nie geschrieben haben. Und wir haben das angeguckt, und die Sprache und alles das war so furchtbar. Und das war so weit entfernt von dem, wie wir uns unseren Film vorgestellt haben, dass wir sehr traurig waren. Und haben dann gesagt, weißt du was, ihr Arschlöcher, wir gehen. Dann sind wir gegangen. Dann haben sie irgendeinen Drehtag noch in Hamburg gehabt. Da haben sie plötzlich in einem Puff gedreht, auf der Reeperbahn, mit irgendwelchen leicht bekleideten Damen. Stand beides nicht im Buch. So. Und da waren wir noch frustriert. Dann habe ich Horst Wendt angerufen und gesagt, weißt du was, ich habe da mit diesem Peter Timm, hieß der Vollpfosten, der Peter Timm ruiniert unseren schönen Film und bla und hin. Und er sagt, weißt du was, mein Junge, ich spreche mit Leo Kirch, du musst da zu ProSieben gehen. Du hast da ein Gefühl für.
Ah, guck
Und
mal.
dann hat der Hotte das klar gemacht, dass ich bei ProSieben gelandet bin. So, der nächste Vorbild von mir war dann Georg Kofler, weil der hat zu mir Folgendes gesagt, das habe ich mein Leben lang einem beibehalten. Der hat mir einen Satz mitgegeben, er hat gesagt, pass auf, du bist jetzt hier Chef. Wir trinken ein Glas Rotwein, ich bin der Georg und du bist der Boris, alles gut. Hier ist meine Karte, ruf mich an, ansonsten sagst du ja oder nein. Und wenn du Scheiße baust, schmeiße ich dich raus. Deswegen kriegst du ja so viel Geld, das kann morgen passieren. Und wenn du keine Scheiße baust, machst du weiter, ganz einfach. Außerdem gebe ich dir einen Tipp, wenn du Meetings hast, ne, mit diesen ganzen Bereichsleitern hier, und da ist einer dabei, wo du jedes Mal sagst, auf den habe ich keinen Bock, schmeiß ihn raus, es wird nie wieder gut werden. Und da hat er total recht. Das ist ein Management-Geheimnis ist, du kannst nicht Meetings machen, effiziente Meetings, gute Meetings mit Menschen, auf die du keinen Bock hast. Keinen Bock haben heißt nicht, dass die anderer Meinung haben. Das heißt nicht, dass sie schwierige Menschen. Ich liebe schwierige Menschen, ich liebe andere Meinungen, ich liebe Menschen, die das sagen. Aber es gibt Menschen, die sind menschlich einfach mit mir nicht kompatibel. In meinen Augen sind es Arschlöcher, vielleicht sind sie in ihrem wirklichen Leben gar keine Arschlöcher, das weiß ich
Da
nicht, ist mir
muss
auch egal. Aber
ich
ist.
kurz reingrätschen, weil das ist total interessant. Da gibt es jetzt eine Parallele zu meiner Arbeit. Denn genau das ist das Problem. Wenn jemand da ist und der dich angreift, der dich kritisiert mittendrin an einer, weil ich bin ja keine Diskussion, das ist ja kein Forum, sondern ich halte ja da mehr oder weniger einen Vortrag, den ich dann gerade erfinde oder wie auch immer. Aber es ist anschließend, dauert es ganz lange, bis diese Unschuld auf der Bühne wieder da ist. Weil diese
Ja.
eine Person, die du dann nicht ausstehen kannst, die ist im Raum und die vergiftet irgendwie die Atmosphäre. Das stimmt, das ist
Absolut.
total interessant.
Ja, und es ist im Management, ich habe das vorher, also ich habe ja vorher auch kleine Teams gehabt und so, bevor ich da bei ProSieben gelandet bin, aber da war das dann so, von heute auf morgen der Außenseiter, ich kam nicht von der Kirchfamilie, wie alle anderen um mich rum, waren alle schon lange bei Leo Kirch beschäftigt und so. Ich null. Ich war komplett von außen da. Ich war vorher zuständig für die Fiction-Abteilung und bin in einem halben Jahr Chef geworden. Und dann saß ich Leuten gegenüber, die alle gedacht haben, du Arschloch, was willst du hier? Ja? Du hast hier nicht jahrelang gedient, du hast überhaupt gar keine Ahnung, du bist hier neu, Quereinsteiger, haben wir keinen Bock drauf. Das haben die alle, haben sie mir gezeigt. Und dann habe ich mich immer, ich wusste ja nichts anderes. Ich wusste ja nur das, was der Kofler gesagt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe dann mit denen geredet, habe gesagt, pass auf, ich kann mir schon vorstellen, dass ihr mich scheiße findet, dass ihr auch scheiße findet, dass ich hier sitze. Aber blöd ist, ich sitze jetzt hier mal. Und ich bin absolut willig, das Ding durchzuziehen. Ich habe hier ein Ziel, das Ziel ist 15%. Ihr seid bei 13, irgendwas, ja. Und auf diesem Weg, den können wir jetzt gemeinsam gehen. Ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen, dann überlegt ihr in Ruhe und morgen setzen wir uns wieder hin. Und dann erklären wir das, wer noch Bock hatte, wer keinen Bock hatte. Da haben sie schon mal blöd geguckt und dann kam der Programmplaner, der Andreas Bartel, der heute Chef von RTL 2 ist, kam zu mir und hat gesagt, pass auf, Boris, sei mir nicht böse. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt, hätte ich erwartet, wenn der Körberlin mal geht oder fliegt oder so, dass ich dann den Job mache, weil ich bin hier echt lange da und der hat mir auch ganz viel zu verdanken und ich habe eigentlich den Laden irgendwie auch geführt und sowas alles, ne? Ich möchte gerne bitte jetzt nach Hause gehen und möchte wirklich einfach überlegen und morgen, lass uns morgen sprechen. Und habe ich gesagt, Andreas, super, machen wir so, genauso. Ich war der Einzige, der das von denen gesagt hat. Alle anderen haben so irgendwie rumgeduxt und sind dann in die Büros gegangen. Der kam am nächsten Tag wieder und sagt, pass auf, Boris, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich würde mir halt gern wünschen, dass wir fair zusammenarbeiten. Ich würde gern weiter auch viel Verantwortung übernehmen, aber wir machen das zusammen. Das war so toll, so ein gerader, anständiger Mensch, der auch die Eier hat zu sagen, ich überlege mir das und sich das überlegt hat und probiert ein Gefühl dafür zu kriegen und dann wiedergekommen ist. Ne? Menschlich, ganz großer Typ, ganz großer Typ. Mit dem habe ich toll zusammengearbeitet. Dann irgendwann kam Ist der Kofler da gegangen und dann kam einer aus der Kirchfamilie wieder und der hat natürlich sofort, ich hatte gerade Big Brother unterschrieben, Vertrag, der ersten Vertrag weltweit, den Sender für Big Brother unterschrieben hat, und hat der Nachfolger von Kofler dann gesagt, weißt du, Boris, das ist kein Fernsehen, das ist Scheißdreck, das will keiner sehen, was glaubst du, das machen wir nicht, da wollen die Gäste, wollen sie, wie, so, und dann hat er mich rausgeschmissen und das war's dann. Aber Andreas Bartel hat noch weitergemacht und ist heute, wie gesagt, Chef von RTL 2 und das ist wirklich, ist für mich auch menschlich ein Vorbild, eine klare Entscheidung, sich überlegen, Angebot annehmen, überlegen und ja oder nein sagen. So, das war also sozusagen zweites und drittes menschliches Vorbild. Naja, und last but not least, wenn ich mich jetzt so umgucke mit Menschen, mit denen ich zu tun habe, da wird die Luft immer, 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 immer dünner. Was Durchhaltevermögen betrifft, bist du für mich tatsächlich ein Vorbild, weil du ziehst es einfach durch. Da gehört echt richtig viel dazu. Und ich wäre manchmal leichtere Wege gegangen. Und ich glaube, als Comedian, wenn du das Talent hast, lustige Geschichten zu erzählen, dann hättest du auch lustige Geschichten über Impfgegner erzählen können und wärst ganz groß rausgekommen, hättest im Vorprogramm von Caroline Kebekus arbeiten können und sowas alles. Hast du alles nicht gemacht? Und das gibt es auch, glaube ich, sieht man ja auch, es gibt es ganz selten. Und das ist für mich schon absolut 100% künstlerisch vorbildlich. Und ansonsten sind es natürlich die Rolling Stones und David Bowie und Take That und alle die, die großartiges Talent haben und die einfach weitermachen, die sich nicht kleinkriegen lassen und die andere Menschen glücklich machen. Ich finde, das Tollste auf der Welt, was es gibt, gerade in den schwierigen Zeiten, ist Menschen glücklich machen. Und jeder, der das kann, der ist für mich Vorbild.
Ja, das ist natürlich, also was wirklich bestimmt toll ist und wichtig ist, ist diese Gradlinigkeit. Das hat man ja tatsächlich wirklich selten, dass man Menschen hat, die wirklich völlig geradlinig sind. Der Gerd Bührmann zum Beispiel, das ist auch so einer. Gerd Bührmann ist auch sehr geradlinig. Was ich schön finde, ist auch, wenn sich so etwas, das fällt mir so in den letzten Tagen auf. Wir sind ja tatsächlich überall, wo wir hinkommen, ausverkauft. Es ist egal, wo wir hinkommen, wir sind überall ausverkauft.
Das ist geil.
Und da ist das Schöne, meine Yvonne, weil wir beiden so zusammen, weißt du, wenn das so zusammen funktioniert. Ja, also nehmen wir mal jetzt ein, ja, es ist vielleicht an den Haaren herbeigezogen, aber als Vorbild zu nehmen, gut mit jemandem, also sich vorzunehmen, gut mit jemandem anders zusammenzuarbeiten. Ich
Ja.
stelle gerade fest, was das ausmacht, wenn man jemanden an der Seite hat, der genauso tickt wie du. Also Yvonne ist so mein Vorbild und ich weiß nicht, ob ich Yvonnes Vorbild bin, was manche Sachen betrifft, aber wir nehmen uns beide immer an die Hand und haben beide die gleiche Energie, die setzen wir zusammen und bündeln die und schieben die nach vorne. Und das ist total toll.
Ja, da sind wir so ein
Aber
bisschen bei der, also das Geheimnis der Zusammenarbeit ist ja, zwei Menschen oder mehrere Menschen, die etwas tun, wo jeder seinen Bereich macht und der andere nicht den Bereich von demjenigen machen will. Weil wenn Yvonne auf die Bühne wollte und will auch lustig Comedian sein oder wenn du am besten dich selber verwalten willst, dann wird das überhaupt nicht funktionieren.
nein.
Und das ist für mich immer, ich habe immer auf die Frage, ne, was ist so das Schönste im Leben, habe ich immer, und das ist tatsächlich für mich so, für mich ist das Schönste im Leben, wenn man mit Freunden zusammen gemeinsame Ziele erreicht. Weißt du, wenn wir beide sagen, wir wollen mal hier in Hamburg irgendeine Nummer, irgendwas in irgendeine Location finden, dann finden wir eine und machen das da, finde ich das total toll. Und da ist mir auch egal, wer alles schief geht. Wenn es dann menschlich schwierig wird, dann kriege ich Kotzen und bin doppelt und dreifach enttäuscht, weil eigentlich alles total toll ist und alles total toll war. Wie bei den Kasematten die Nummer. Das hängt mir, ist völlig albern eigentlich, aber es hängt mir total nach, total, weil es mich so nervt, weil wir hatten eine Location, wir hätten das jetzt ausbauen können, wir hätten die Qualität der Stühle verbessern können. Wir hätten zum Beispiel so, wir hatten ja so diskutiert auch, wir hatten so Ideen wie, du machst Premium-Karten, die sitzen direkt vor der Bühne und machst nochmal Billigkarten, die sind im anderen Raum und sehen das alles nur über Screen, aber trotzdem das Live-Gefühl dabei und so. Wenn es halt finanziell für den nicht hingekommen ist oder so, hätte man alles machen können. Wir waren eigentlich jedes Mal ausverkauft, im Gegenteil überverkauft sogar. Die Stimmung war gut, du hast da Mörder-Shows abgeliefert und so und es hat Spaß gemacht, an der Tür zu stehen mit den Leuten und so. Und ich finde es dann, also wenn man so gemeinsame Ziele hat und es funktioniert, ist ein super Gefühl. Da gebe ich da alles dafür. Und wenn es dann wegen völligem, also auch wegen ganz so also menschlichen, komischen Wegen, wenn es dann in die Hose geht, dann bin ich darüber echt traurig. Also traurig ist auch das richtige Wort, gar nicht wütend. Wütend kann ich darüber nicht sein, aber es ist traurig, weil wir hatten gemeinsam eine Idee, dann haben wir ein Ziel uns gesteckt und dann haben wir das Ziel auch gemeinsam erreicht, auch mit anderen zusammen. Wir waren ja, muss man sagen, insgesamt dann zu dritt oder sogar zu viert, weil eigentlich war der Steffen van der Beek, der das Ganze organisiert hat, war ja auch noch ein bisschen mit dabei. Naja, also.
ja, also das ist ja eigenartigerweise hat mich das jetzt nicht so geschockt. Also da auch da muss ich wieder sagen, immer wenn wir da hingefahren sind, hat Yvonne ja gesagt, was wohl heute wieder passiert. Und ich habe immer gesagt, ich brauche gute Laune vor der Show und keinen Pessimismus. Und dann kamen wir da ja an und dann passierte wieder was. Und dann habe ich gedacht, naja, hätte ich mal auf Yvonne eher gehört. Also, aber ich habe das ad acta gelegt. Aber Wo wir bei Vorbildern sind, mir fällt dann eben ein, welches Land könnte ich, das frage ich mich nämlich oft, welches Land könnte denn Vorbild für Deutschland sein? Das frage ich mich immer.
Also, ich sag mal so, ich glaube, dass bei mir ist das so, dass es unterschiedlich ist nach Bereichen. Für mich im Vor also Vorbild in Sachen Lebensqualität, ne, sind schon für mich die Franzosen und die Italiener aus verschiedenen Gründen. Beide haben sich der guten Küche verschrieben. Beiden ist die Qualität von Lebensmitteln wichtiger als das Thema Fleisch. So, der Deutsche ist ja Fleisch.
Ja, es
Genau.
stimmt.
Viel mehr.
Ja.
So, da ist ja irgendwie so ein Urgen drin, das liegt mir überhaupt nicht nah und ich finde es ganz furchtbar. Und ich finde dieses Billigfressen, dieses wässrige Fleisch, diese ganzen Betrug in der Lebensmittelbranche, dieser ganze Dreck geht mir unglaublich auf den Senkel. Und ich würde gerne, und da, jedes Mal, wenn wir in Frankreich sind, dann stehst du da und das hat nichts mit Urlaub zu tun, sondern das ist auch im Alltag so. Also auch wenn ich beruflich in Frankreich war und so oder in Italien. Es ist eine andere Lebensqualität. Es ist, die geben sich mehr Mühe mit ihren Lebensmitteln. Bei den Franzosen ist es wichtig, dass die Tomate nach einer Tomate schmeckt und nicht, dass sie rot ist wie Tomate. So, das ist einfach, das ist für mich ein Vorbild. Das andere ist, ich finde vorbildlich, wie total, also sag mal so, wie grundfreundlich, total wahnwitzig durcheinander geratene Städte wie Bangkok sind. Wie viel unglaublich freundliche, bemühte Menschen du da findest, wie diese Kultur im Prinzip das ganze Elend überwuchert, wie Menschen, die nichts haben, trotzdem Glück ausstrahlen, wie man sich mit auch so solche Sachen wie, keine Ahnung, also wer mal in Bangkok war und lässt sich da massieren oder so in so einem richtigen thailändischen Massagestudio, der weiß, was die können. Die können ein Handwerk, was keiner kann. Das kann man ja auch in Deutschland in den Massagestudios sehen, aber es ist nochmal ein großer Unterschied. Und das machen die mit einer Hingabe und mit einer, da ist so viel Intelligenz und Handwerk und Geschichte drin und die Kultur mit den Tempeln, dieses friedvolle und auch langjährig erhaltene, da ist auch ganz viel Vorbild drin irgendwie. Und dann finde ich auch die Engländer sind für mich auch Vorbild, vor allen Dingen deswegen, weil die Engländer das können, was die Deutschen gar nicht können, über sich selber lachen.
Ja. Also da sind wir d'accord. England wollte ich nämlich auch sagen. Ich mag so ein bisschen die Extrawurst, die die Engländer immer haben. Linksverkehr, den Euro führen wir nicht ein, was ja sie wollen. Das mag ich ja gerne, das Querulantentum. Und dann mag ich die Schweiz, aber das verwässert sich ja gerade so ein bisschen wegen ihrer Unabhängigkeit und wegen ihres Nationalstolzes. Also das mag ich sehr an der Schweiz, dass da überall diese roten Fahnen mit dem weißen Kreuz drauf sind und dass die Schweizer auch gerne Schweizer Produkte kaufen. Das war aber, als ich das erste Mal in der Schweiz war, vor Jahrzehnten noch viel intensiver. Da hast du wirklich das Gefühl, du bist auf einer anderen Insel, wenn du in die Schweiz kamst, weil das alles, da war alles anders und alles schweizerisch, so die Schweiz. Naja, diese thailändischen Sachen, so, das finde ich natürlich auch toll, dieser Menschen halt diese Höflichkeit, die die an den Tag legen und so, das unterschreibe ich auch. Mal, politisch frage ich mich immer, wo man da wäre.
Oh, das war's.
Dänemark, ich bin ja in Dänemark gewesen und in Dänemark war ich wirklich, da war ich geschockt und auch ein bisschen angewidert, weil in Dänemark ist anscheinend dieser Lifestyle, dieser queere Lifestyle, dieser politisch korrekte, waren ja vor einer Kneipe, habe ich auch mal erzählt, glaube ich, so Schilder, bei uns wird keiner gefragt nach seinem Beruf oder keiner nach seiner Sexualität. Und da standen so Gebrauchsanweisungsschilder vor den Kneipen, worüber man alles nicht reden darf, weil das nicht woke ist. Ich glaube, das ist es. Dänemark ist, glaube ich, sehr woke. Zigaretten sind alle gleich verpackt und die sieht man auch nicht. Die sind in einem Schrank. Also sehr wenig Freiheit. Aber wie sieht es denn mit Schweden aus?
Ich kenne mich in Schweden zu wenig aus und das, was da bei Corona passiert ist, fand ich am Anfang gut. Danach war es irgendwie das Gleiche. Ich habe natürlich eins, also ich wollte es nicht gleich als erstes sagen, aber natürlich ist, für mich sind die Amerikaner, was ihren Freiheitsgeist und das äußert sich in solchen Sachen wie, dass dieses Waffenrecht so unglaublich hin und her diskutiert wird immer. Ich finde das sehr gut, dass die Amerikaner so sehr auf die individuelle Freiheit setzen. Da sind die Amerikaner tatsächlich auch wahrscheinlich Weltmeister. die Möglichkeit auf individuelle Entfaltung mit allen Vor- und Nachteilen. Aber ich finde schon, also das, was ich von Amerika erlebt habe, ich war jetzt in den letzten 2 Jahren nicht da und da bin ich sehr froh drum, weil es, glaube ich, dass mein Bild von Amerika zerstört hätte. Also wenn ich sehe, was in LA und San Francisco und so gerade passiert, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Das sind im Prinzip Slums mit Drogensüchtigen, die da auf der Straße rumhängen und da gibt es halt immer noch gute Gebiete und sowas alles, aber das wird deutlich weniger und, diese Verdreckung und Verrohung und dieser Niedergang, das ist eben alles das, was links regiert, das geht völlig in die Hose. Da werden die Läden in Kette ausgeraubt, keine Polizei macht irgendwas, es ist ein ganz furchtbarer Niedergang. Deswegen habe ich Amerika nicht als erstes erwähnt. Aber wenn ich mich erinnere, wie ich zum Beispiel in Texas war, früher bin da mal durch Texas gefahren, ne? Austin, Dallas und sowas alles. Das ist total toll gewesen. Landschaftlich toll, menschlich unglaublich toll, interessiert an anderen Kulturen, offen. Ja, und klar, die tragen Waffen, finde ich super. Ich trage auch gerne Waffen. Darf man in Deutschland nicht, muss ich immer zum Schießverein gehen, um zu schießen. Aber ich finde das zur persönlichen Freiheit und zur Sicherheit und in einem Land, wo auch da mal ein Verbrecher kommt, finde ich das nicht schlimm. Ich finde das keine Grundsatzdiskussion, vor allem nicht von außen. Also das müssen die Amis unter sich klären. Und ich finde es gut, dass sie darüber diskutieren. Ich finde es total schlimm, was an den Schulen da passiert und sowas alles. Aber dieser alte Satz, ne, was hilft gegen einen Mann, einen bösen Mann mit Waffe, ein guter Mann mit Waffe, das ist leider völlig richtig. Und in so einem großen Land und mit so viel Freiheit und aber auch mit so viel Unterschied zwischen Arm und Reich ist das natürlich schon
Ja.
ein Thema. Für mich ist schon auch das Leben in Amerika, also wenn ich heute, ne, zum Beispiel, ich würde jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Lotto oder was gewinne, ich würde mir schwer überlegen, ob ich nach Vegas ziehe. Ich finde Las Vegas unglaublich toll. Das Leben da ist unglaublich toll. Du hast geiles Wetter. Du hast auch ein bisschen Winter, aber einen anderen Winter, nämlich einen sonnigen Winter. Du hast vor allen Dingen Sommer und es ist richtig heiß, ja. Du hast als älterer Mensch da richtig Entertainment, was für mich total wichtig wäre. Und die Menschen in Vegas und das Leben in Vegas ist einfach toll. Also ich würde da sofort hinziehen.
Ach, guck mal, wenn ich umziehen würde, ich bin ja vor Jahren mal, also mit AIDA ist man ja immer zum Nordkap gefahren. Und ich
Ja.
habe da einen Bekannten, ich werde nie vergessen, meine erste Reise, eine der ersten Reisen überhaupt mit dem Schiff, war ich zum Nordkap. Und dann wurde getendert oder so, ich weiß, wurde getendert. Und dann hieß es irgendwie, Sie werden schon erwartet. Und ich so, was, ich werde erwartet? Ja, da ist jemand, der hat nach ihnen gefragt, ob sie auf dem Schiff sind. Und es war tatsächlich so, da gibt es den Tillmann, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber das ist so ein Ex-Lover von mir, aus ganz
Ja.
alten Tagen. Und der ist da so Tourismusguide, teilt die Busse ein, die dann
Ja.
wegfahren zu den Ausflügen und so. Und der hat gefragt, ob ich da auf dem Schiff bin. Und der hat mir dann so eine Spezialführung gemacht. Und der hat ein Haus, das steht wirklich da in der Mitte, so ein kleines Holzhaus. Und das steht ganz alleine in so einer, wie die Landschaft da so ist, so moosig, felsig.
Ja.
Und da habe ich immer gesagt, da möchte ich gerne mal hin. Also ich könnte mir vorstellen, viele Konservative gehen ja auch nach Island. Also am
Ja.
Nordkap würde ich gerne sein wollen. Und nach Island würde ich auch gehen. Also Vegas zum Beispiel. Vegas erinnert mich zu sehr. Dafür bin ich zu alt. Das erinnert mich an meine Pulverfasszeiten und an, weißt du, Showbusiness hat doch auch immer so viel Unglück. Ich finde, im Showbiz ist auch das Unglück zu Hause.
Ja, für mich ist es in Vegas anders, weil in Vegas habe ich einfach ein unglaubliches Angebot an guter Laune, an Unterhaltung und Ablenkung. Gleichzeitig habe ich aber American Lifestyle und zwar sehr kontrolliert und auch in einem gewissen wohlhabenden Status. Dadurch, dass Vegas viel Geld hat und viel Geld verdient, sind da zum Beispiel die Infrastruktur ist da tippitoppi, Krankenhäuser, Altersversorgung, alles das ist da tippitoppi in Ordnung. Es gibt viele, also wenn man, ich war halt oft da und ich fahre auch immer, wenn ich in Amerika bin, auf jeden Fall nach Las Vegas. Abgesehen davon, dass da Planet 13 ist. Jeder von euch, liebe Zuhörer, die sich informieren wollen, was Planet 13 ist, Planet 13, Las Vegas eingeben, dann wisst ihr das. Das ist das größte Fachgeschäft für bewusstseinserweiternde Substanzen im legalen Bereich. Ja. Das, was da ist, das ist Magie. Da gibt es pure Magie. Da gehst du rein und sagst, was dein Thema ist. Zum Beispiel, hallo, ich komme gerade mit dem Flugzeug aus Deutschland. Ich muss morgen eine Messe besuchen. Jetlag ist ein großes Thema. Erstens kann ich jetzt nicht einschlafen, weil meine Uhr geht ja jetzt im Moment völlig anders. Wir sind ja schon lange nach Mitternacht. Und morgen früh muss ich aber früh aufstehen. Und dann muss ich auch noch zu dieser Messe gehen. Und ich darf bei der Messe mittags nicht müde sein. Und da sagt der Mann zu dir, yes, sir, that is up. No, bro, you have this and that. Und dann kriegst du zwei Sachen, so Vaporisateure. Und die benutzt du dann. Und du wirst es nicht glauben. Du isst abends noch ein Stückchen, gehst ins Bett, schläfst ein, morgens um 7 bist du topfit, kannst du ein paar Mails machen, weil in Deutschland ist ja schon 9 Stunden weiter. Und dann gehst du auf die Messe und wenn alle anderen um 14 Uhr müde werden, dann holst du dein zweites Gerät raus. Bist du da, das Leben ist schön toll. Das ist für mich ein magisches Geschäft. Und wenn man jetzt ans Alter denkt, dann kann ich mir vorstellen, dass das mein Leben auch noch bereichern könnte. So.
Da sind wir total unterschiedlich. Ja, also Neonröhren und alles, was Showbiz ist. Wir waren ja jetzt in London und da sind wir natürlich auch durch an die Theaterviertel, wo du dann auch so Kleinsttheater und
Ja.
Backstage-Ausgänge siehst und so. Und da wurde mir sofort wieder mulmig. Ich empfinde ja die Zeit, die ich im Pulverfass gearbeitet habe, von 1989 bis so Jahrtausendwende. Ich hab da ganz furchtbar viel erlebt und so, aber ich würde mir das nie nochmal zurückwünschen, weil das war so ein Kampf eben auch, weißt, das war
Ja.
so, und man war auch, naja, man war, das war schon sehr, sehr, sehr am Rand leben irgendwie, weil man eben so hart für seinen Erfolg kämpfen musste und man hatte eben auch viele böse Kollegen und so. Also es gibt ja so viele traurige Lieder über Las Vegas, über die
Ja.
Die Schauspielerin, die als Kellnerin gearbeitet hat. Oder Stevie Nicks sagt doch immer, I've been a cleaning lady. I have been a cleaning lady. Hat die neulich wieder in einem Interview gesagt, dass sie natürlich in Drogen völlig abgesumpft ist damals. Das ist ganz klar. Sie sagt, ich war eine Putzfrau und von einem Tag auf den anderen habe ich so viel Geld gehabt durch dieses Album Rumors, habe ich so viel Geld gehabt, dass ich nicht wusste, wohin damit und auch nicht wusste, wohin mit mir. Und sie sagt ja, die Musik hat sie gerettet und sie hatte ja ein Loch in der Nasenscheidenwand, irgendwie, nee, ein Loch hier irgendwie nach oben zum Gehirn. Und deshalb hat sie aufgehört, Drogen zu nehmen. Und ja, das verbinde ich immer mit Las Vegas. Das ist interessant.
Ich wusste gar nicht, dass ich mit Stevie Nicks was gemeinsam habe. Da muss ich mal drüber nachdenken.
Ja, guck mal. Ja.
Tja,
Ja.
das war jetzt doch, also diese Drei-Umschlag-Variante ist so schlecht, glaube ich, nicht.
Nein, die ist gar nicht schlecht, das stimmt. Das muss ich auch
Oder?
sagen,
Das
ja.
nächste Mal musst du dir jetzt drei Sachen ausdenken.
Ja, da freue
Genau.
ich mich schon drauf. Das wird total spannend. Da freue ich mich wirklich drauf.
Und dann geht es ja noch um den Buchtipp. Und
Ja.
ich habe das Problem, dass ich habe einen Buchtipp natürlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn schon mal hatten. Jetzt geht es darum, ob du dich noch erinnerst.
Mal sehen.
Hatte ich schon über die Biografie von David Rockefeller gesprochen?
Haben wir nicht das letzte Mal, da hast du über Biografien gesprochen, aber nicht über die von Rockefeller.
Ich weiß es eben leider, ich weiß es eben tatsächlich
Heißt
blöderweise.
das Buch?
Bitte?
Heißt
Das
das?
heißt Biografie, David Rockefellers Biografie.
Weiß ich nicht, aber worum geht's?
Um David Rockefeller. Und es ist seine Biografie. Und wenn du das liest, dann merkst du, also erstmal ist es toll geschrieben tatsächlich. Es ist ein unglaublich dickes Buch, es ist toll geschrieben. Aber es zeigt, dass es eine Parallelwelt gibt, weil mit einer großen Selbstverständlichkeit wird da über Sachen gesprochen, über Geld gesprochen, über Besitz gesprochen. Da wirst du irre. Und es ist für mich sowieso, wenn man so ein Fenster aufmacht und guck mal so, weißt du, in die High Society rein. Aber es steht eben auch drin, was die denken und was die machen und was da geschäftlich passiert und was die für Organisationen gründen und wie viel Einfluss das auf die Politik hat. Und man darf ja nicht vergessen, das Buch ist geschrieben und redigiert. Das heißt, da stand ja in Wirklichkeit viel früher wahrscheinlich viel mehr drin. Und wenn das jetzt das ist, was veröffentlicht wird, dann kann man sich, also mit meiner Fantasie auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen, was da redigiert worden ist. Und das ist wirklich spannend. Es liest sich toll tatsächlich, liest sich wirklich gut. Das ist auch eine Familiengeschichte, also ganz viel Familiengeschichte und zeigt auch, wie so Familienclans zusammenhalten und so, was ich eigentlich ganz schön finde, ehrlich gesagt. Ich finde diese Idee von Familienclans und von alt und jung und allen Generationen zusammen und für ein gemeinsames Ziel, finde ich romantisch schön. Und ich selbst habe sowas nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Buch, ein spannender Blick in eine ganz fremde Welt. Und wenn jemand mal irgendwie in Urlaub fährt in nächster Zeit und will eine spannende Biografie lesen, dann kann ich das sehr, 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 sehr empfehlen.
Ich freue mich ja sehr auf meinen Campingurlaub am Herthasee, 14 Tage, wo ich das letzte Mal die Wolf-Biermann-Biografie gelesen habe.
Ja.
Da lese ich dann die Rockefeller-Biografie. Da habe ich
Ja.
ja. Ja, sehr schön. Und wo du gerade sagst, so alle Familien unterm Dach, fällt mir noch eine Geschichte ein zu meiner Großmutter. Meine Großmutter, die ich ja besucht habe, die hat wo immer besucht habe, wo ich sehr, sehr viel war als Kind, die hat in Osnabrück in Natrop-Hagen gewohnt. Das ist so ein So ein kleines Dörfchen fernab von Osnabrück, an dem Stadtrand von Osnabrück. Und die hat gewohnt in so einer Gegend, wo so ganz viele Flüchtlinge aus Pommern waren. Und in das Haus, wo sie gewohnt hat, hat sie oben alleine gewohnt. Ihr Mann ist im Krieg vermisst geblieben. Und der hat ihr Leben lang auf diesen Mann gewartet. Die war immer der Meinung, der kommt irgendwann wieder, ist er aber nicht. Und unten, das war eine alte polnische Bauersfamilie,
Ja.
in das Haus gehörte. Und das war sie, die Frau unten konnte nicht lesen und nicht schreiben. Und er war so der, naja, so, das war so ein altes Ehepaar. Er hatte das Sagen und sie hat gekocht und er hat die Arbeit draußen im Garten gemacht. Die haben Kartoffeln angebaut und sowas. Und dann hat sich meine Großmutter ab und zu mal, hat die sich dann so ihre Krups-Kaffeekanne geschnappt mit diesem roten Punkt oben auf dem Deckel und hat Kekse und solche Sachen in Servietten eingewickelt. Und dann hat die gesagt, komm, du Twalling. Die hat immer zu mir gesagt, du Twalling, komm, du Twalling, wir gehen jetzt zu Clemens. Und dann sind wir zu Clemens gegangen und Clemens waren 3 Häuser weiter. Und das war so eine Familie. Da, die waren alle geflüchtet, waren alle angekommen. Die Urgroßmutter war noch dabei, die hatte ein Ditschauge, die hatte nur ein Auge. Und die lebten alle unter einem Dach. Und die haben
Ja.
alle abends Abendbrot gegessen. Ah, das waren immer 12 Leute oder so an so einem riesigen Tisch. Und das empfand ich immer als das. Da sind wir vielleicht nochmal beim Thema Vorbild. Oder vorbildlich, das empfand ich immer als das Familienmodell. Ich finde
Ja.
das eigentlich gar nicht so schön, dass alles so auseinandergerissen wird. Die waren alle unter einem Dach. Und kurz bevor mein Vater starb, hatte der irgendwie so einen Tick. Der meinte, er müsste all diese Leute, die er von früher so kannte, die müsste er noch mal besuchen. Und ich bin dann hat meine Mutter gesagt, dein Vater will zu Clemens. Sag ich, oh Gott, gibt's die überhaupt noch? Das war bestimmt 40 Jahre her. Und dann habe ich, und meine Mutter sagt, was soll ich denn da? Dein Vater ist ja auch schon so ein bisschen durcheinander. Und da habe ich gesagt, ich fahre da mit. Und das war so schön. Ich habe die, glaube ich, 40 Jahre nicht gesehen. Und ich habe
Ja.
alle, das waren für mich alles total fremde Leute. Und dann saß ich da am Tisch und dann morphte sich das ganz langsam. Ich wurde an diesem Tisch immer kleiner und immer jünger und die
Ja.
wurden immer echter. Und mit einem Mal saß ich wieder bei Clemens. Das waren eben keine, die alten Leute waren tot, aber einer von den Alten hat noch gelebt, also der damals für mich schon alt war jetzt, der ist jetzt auch kürzlich gestorben. Aber ich saß wirklich wieder an diesem Tisch mit diesen Leuten, mit diesen ganzen, die ganze Familie. Und dann sagte diese Frau Klemann, weißt du noch, wenn deine Oma früher immer rüberkam mit dieser Serviette, wo sie die Kekse eingewickelt hat und dann diese grüne Krups-Kaffeekanne mit dem roten Punkt. Das war so schön. Das war, ja, also das finde ich vorbildlich, so zu leben.
Ja.
Ja, also was wen
Mehr
hast
schöner,
du?
guck mal, wir haben am Anfang haben wir geschimpft, zu Recht geschimpft und verdient geschimpft und dann haben wir mal über was ganz anderes gesprochen. Das fand ich sehr schön. Mal gucken, jetzt müssen unsere Zuschauer und Zuhörer nur sagen, ob ihnen das auch gut gefällt, wenn wir das so machen, dann machen wir das weiter.
Genau, aber das nächste Mal, egal was ihr sagt, liebe Zuschauer, das nächste Mal habe ich noch eine Chance, ein Thema zu.
Ja, auf jeden Fall.
Ich wünsche dir eine schöne Woche.
Ich gehe jetzt schießen. Ich wünsche dir auch eine schöne Woche.
Oh, hast du's gut. Schieß mal einen Schuss ab in Gedanken für mich. Du weißt,
Ja.
okay. Also wir können.
Ich schicke dir nachher die Zielscheibe. Ich will mal gucken, wo es gelandet
Ja.
ist.
Okay.
Bis
Tschüss.
dann. Tschüssi.